Ich möchte heute mal mit einem Prolog beginnen, mit einem Vorspann. Es war einmal das Paradies. Gott und Mensch in vollkommenem Einklang. Leben im Überfluss. So etwa, wie ihr das hier seht. Vollkommener Einklang. Hältst du das die ganze Predigt über aus? Das Leben im Überfluss. Wirklich, es fehlte an nichts. Gott hat dem Menschen, den er als letztes schuf, einen perfekten Raum vorbereitet. Misstrauen wird erfolgreich ins Herz der Menschen gesät. Und der Mensch entscheidet sich gegen diese Ordnung, die den Frieden bewahrt. Und dieses Misstrauen stürzt aus der vollkommenen Welt, stürzt es den Menschen in eine Realität, in der er vollkommen auf sich geworfen ist und selbst diesen Kampf ums Überleben bestreiten muss. Und das Schlimmste ist, der Mensch verliert den Ruhm, den er bei Gott hat, so übersetzt Luther. Das heißt, er verliert den Anteil der Herrlichkeit, den er in der Gemeinschaft mit Gott hat. Und den kann er aus eigener Kraft nicht wiedergewinnen. Das Fantastische ist, wenn wir im ersten Buch Mose diese Geschichte lesen, dann lesen wir auch, dass Gott es ist, der instantly, in diesem Moment einen Rettungsweg erklärt. Er wird einen schicken, der der verführerischen Schlange den Kopf zertritt, sagt er. Er wird den verlorenen Frieden, den verlorenen Ruhm wiederherstellen, weil er sich nämlich selbst treu ist, dieser Gott. Und das in alle Ewigkeit will, was er schon immer wollte, nämlich den Menschen in innigster Verbundenheit bei sich haben, in der Fülle des Lebens. Wir lesen im Römerbrief Kapitel 3 eine kurze Feststellung. Alle haben gesündigt, alle. Es ist nicht einer, der ohne diese Sünde ist. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Und wir lesen weiter in Vers 24 und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus am Kreuz geschehen ist. Die Herrlichkeit verloren durch die eigene Entscheidung und ohne Verdienst gerecht durch die Erlösung durch Jesus Christus. In Vers 26 heißt es dann weiter nach der neuen Genfer Übersetzung, Gott erklärt den für gerecht, das heißt den wieder vor sich zurechtgerückt, ins richtige Licht gerückt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Das heißt, Jesus, der Messias, der Gesalbte, der Christus, wieder eröffnet diesen Raum der Herrlichkeit, den der Mensch verloren hat. Aber nicht jeder ist automatisch da hineinversetzt. Ich hoffe, damit sage ich euch nichts Neues. Nicht automatisch ist der Mensch schon mal gleich wieder zurückversetzt. Misstrauen bringt den katastrophalen Verlust. Den wirklich katastrophalen Verlust und die ganze Schwere, die ganze Mühsal, die ganze Gewalt, die ganze Not dieser Welt repräsentiert das Ergebnis von diesem Misstrauen. Vertrauen dagegen bringt den ultimativen Zugewinn, das, was ursprünglich gedacht war, diese ursprünglich gedachte Dimension und tatsächlich den Gewinn des wirklichen Lebens. Das Paradies wird am Ende nicht nur wiederhergestellt sein, sondern in einer viel gigantischeren Form am Ende dieser Zeit in einer neuen Welt ganz reale Existenz sein. Kein Märchen, ihr Lieben, das ist nicht, es war einmal. Das ist das legendärste Happy End, was es jemals geben wird und was diese Weltgeschichte erleben wird. Eine neue Welt im Angesicht Gottes. Bis dahin aber gibt es diesen Zerriss zwischen zwei Welten. zwischen dieser realen Welt, zwischen dieser Welt, die aus dem Misstrauen heraus entstanden ist, und dem Anteil der Welt, die mit Vertrauen zu tun hat. Menschen, die an Jesus glauben, die eine Entscheidung getroffen haben, dass sie grundsätzlich in ihrem Leben ihr Vertrauen auf Christus setzen, die haben Anteil an beiden Welten, an beiden gleichzeitig. Das ist eine Riesenherausforderung. Das ist das, wenn die Bibel sagt, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Das ist eine gigantische Herausforderung. Wir wissen das, was Gott für uns hat und was er für uns haben wird, und wir erleben gleichzeitig die Realität, durch die wir uns durchkämpfen. Eine Riesenherausforderung, dieses Anteilhaben an beiden Welten, der natürlichen Realität und der großen geistlichen Realität. Ihr Lieben, es ist keinem verborgen von uns, dass ein Kampf um den Menschen tobt in dieser Zeit. Und tatsächlich möchte ich überleiten an dieser Stelle. Martin, als wärst du dabei gewesen, hast du es auf den Punkt gebracht. Genau das war der Einstieg für die Gebetswoche. Am letzten Sonntag mit genau dieser Geschichte aus dem Alten Testament von der Witwe, die nur noch einen Ölkrug hat, um ihre Söhne zu ernähren und sich zu ernähren, die Schulden hat und rausgelöst werden muss. Wir haben über diese Woche dieses Thema gestellt, beschenkte Gemeinde. Anhand dieser Geschichte sehr plakativ, sehr ermutigend. Und wir als Leitungsteam haben uns Gedanken gemacht, uns vorbereitet darauf, wir wollten aus dieser Großzügigkeit, aus dieser wirklich fantastischen Großzügigkeit Gottes heraus, so einen Strom von Investition entwickeln. Wir haben gedacht, das ist ja super, wenn wir verstehen, wenn wir so richtig verinnerlichen, wie reich beschenkt jeder Einzelne ist und wie reich beschenkt wir als Gemeinde sind, dann können wir daraus so eine Kultur entwickeln von Großzügigkeit, von Leben teilen, was wir ja ganz dringend wollen und was ja Gott auch von uns möchte. Und die Realität in dieser Woche war, das gebe ich einfach mal ganz unverblümt zu, wir sind hart aufgesetzt auf der natürlichen Realität dieses Lebens. Es gab Abende, an denen der Blick ganz fest geheftet war auf dem, was fehlt. Es schien, als sei diese Bodenhaftigkeit, dieser festgehaftete Blick auf dem, was die Realität des Lebens ausmacht, das fühlte sich schwer an, schwer beladen, wie festgetackert. Wie als könnte man tatsächlich nicht sehen und nicht hören, was Gott hat eigentlich für uns. Und eigentlich bräuchten wir jetzt eine weitere intensive und wirklich auch entschlusskräftige Zeit, um nämlich den Blick in diese zweite Realität unseres Lebens, in diese geistliche Dimension zu heben. Nämlich in die wiedergewonnene Herrlichkeit Gottes, die auch ganz real schon Teil unseres Lebens ist. Wir haben jetzt keine zweite Woche und deswegen möchte ich heute Morgen einiges anstoßen, was Gott im Prozess auch wirklich offensichtlich angesetzt hat. Es ist kein Zufall, dass das offenbar geworden ist. Das ist gar nicht zu bedauern, denn Gott ist ja mit uns auf dem Weg als Gemeinde. Er lässt uns ja uns nicht versammeln und wir suchen ihn und dann sagt er, nö, also Kinderchen, in der Woche reagiere ich jetzt mal gar nicht auf euch. So ist Gott nicht. Er führt uns einen fantastischen Weg auch als Gemeinde, offenbart Dinge, die er noch bearbeiten möchte. Und so nehmen wir diese Woche und nehmen das zum Anlass, dass Dinge tatsächlich in dem Einzelnen auch in uns als Gemeinde bearbeitet werden. Ganz praktisch zum Beispiel gab es in der Woche einen Impuls, dass wir dazu tendieren, sehr problembezogen zu beten. Es gibt ein Anliegen und dann tun wir uns zusammen, bebeten dieses Problem, bitten Gott, dass er das Problem löst. Anstattdessen sollten wir oft die Gelegenheit ergreifen und über diesem Problem die Herrlichkeit und die Kraft und die Güte Gottes rühmen. Ein Problem nehmen, beim Schopf packen, anfangen in Sprachen zu singen, wer es kann, in Sprachen zu beten, einfach Lob und Ehre auszusprechen, indem vertraut man Gott alles an, was dieses Problem ausmacht. Das ist ein gutes Trainingsfeld, ein sehr gutes Trainingsfeld. Ich möchte nochmal auf den Einstieg zurück. Misstrauen ist der Schlüssel für den Absturz in die krasse Realität dieser Welt. Misstrauen. Da flüsterte jemand, sollte Gott gesagt haben? Und jemand reagierte, stimmt. Stimmt, eigentlich kann das ja nicht stimmen. Misstrauen als Schlüssel für den Absturz in diese Welt. Als Schlüssel für das Königreich Mensch, kann man so sagen. Für alles Machbare, für alles das, was ich selbst beackern muss, was ich selber auf den Weg bringen muss, was ich selber wieder aufrichten muss, wo ich meine Augen überall haben muss, damit ich alles im Blick habe. Und Vertrauen als Schlüssel für den genauso realen Anteil der Herrlichkeit Gottes. Abraham übrigens war das erste plakative Beispiel, der diese Kurve wieder kriegte. Ja, ein Mann des Glaubens, Abraham, ein Mann des Glaubens, der entgegen dem Misstrauen, was die Menschen zu Gott haben, ausdrücklich ein Glaubensheld, sein Vertrauen plakativ in Gott setzte. Und auf Abraham lag diese gigantische Verheißung des Alten Testaments und er wird auch im Neuen Testament immer wieder zitiert. Alles das, was aus Abraham entstand, ist das, was glaubt. Das war der Mann des Vertrauens, der Mann des Glaubens. Übrigens, die Begriffe sind eigentlich deckungsgleich, Glaube und Vertrauen. Christian, schmeiß doch mal die einzige Folie an die Wand, die wir heute haben. Misstrauen, Vertrauen, zwei Schlüssel. Welchen Schlüssel willst du in der Hand behalten? Welchen willst du in der Hand behalten? Es gab einen weiteren Impuls in der Gebetswoche. Da geht es genau um das, um den Schlüssel des Misstrauens oder den Schlüssel des Vertrauens. Jeremia 17 lesen wir ein sehr klares Wort. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und der hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der wird wie ein Baum sein, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Der Schlüssel des Misstrauens führt in Dürre und Wüste. Der Schlüssel des Vertrauens in dieses ständig Bewässerte, in die Freiheit, in das, in den Blick in die Herrlichkeit Gottes, in den Anteil der Herrlichkeit Gottes. Ihr Lieben, Misstrauen durchzieht seit diesem verheerenden Sündenfallereignis die gesamte Menschheitsgeschichte. Und das Fiese daran ist, das kommt so klug und edel daher. Das kommt so verantwortungsbewusst daher. So, ich muss mir doch schließlich selber Gedanken machen um das, was mein Leben so ausmacht. Gerade so in unserer Kultur, das ist so griechisch Kultur inspiriert. Und Misstrauen hat einen anderen, sehr geläufigen Namen. Und der heißt sich Sorgen, dieser Name. Mal eine ganz kurze Frage an uns alle. Muss unser Gott noch irgendwas tun, damit wir von ihm reich beschenkt und versorgt sind? Muss er noch irgendwas tun? Dann lasst uns noch 3 Wochen Gebet einlegen und darum bitten, dass das geschieht. Er hat dem, was er tat, nichts hinzuzufügen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Nichts hat er dem hinzuzufügen. Und jetzt kommt eine wichtige buchstäbliche Schlüsselstelle. Es ist nämlich an uns, diesen Reichtum aufzuschließen. Und da kannst du dich entscheiden, hast du den Schlüssel des Misstrauens in der Hand, verlässt dich auf deine eigene Kraft, auf deine eigenen Ressourcen, auf das Machbare oder gar auf andere Menschen, die sagen, komm, dir kann das gut, mach das mal. Dann schließt du dir die Wüste auf. Oder nimmst du den Schlüssel des Vertrauens in deine Hand? Und wie wir bei Jeremia lesen, ist das ein Leben am Wasser gepflanzt und die Hitze kann kommen und die Dürre kann kommen und es wird so einem Menschen nie an Nahrung und Wasser und allem fehlen. Sich sorgen. Wie oft lesen wir im Neuen Testament, vor allem in den apostolischen Briefen, so die letzten ermahnenden Grüße? Das ist nämlich interessant. Paulus spricht ja immer in die Situationen hinein, aber er spricht auch manche Dinge dogmatisch nochmal aus, damit die Leute nochmal so richtig wissen, worum es eigentlich im Kern geht. Und in ganz vielen dieser Briefe steht am Schluss eine Ermahnung, sich nicht zu sorgen, sondern das Vertrauen wirklich auf Gott zu setzen. Ich fange mal an mit Philipper 4, ab Vers 4. Das ist ganz gut, wir brauchen den Text nicht an der Wand. Ich lese es einfach mal und lasst mal den Text auf euch wirken. Die Gemeinde in Philippi war eine freundliche Gemeinde, eine großzügige und freudige Gemeinde. Ach, das ist super, das wünsche ich mir auch für uns. Die haben den Paulus in seiner Arrestzeit toll versorgt und er schwärmt von den Philippern und ist überschwänglich dankbar dafür. Er schreibt ihnen zum Schluss seines Briefes: Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, und dann führt er noch ein bisschen praktischer aus, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Und was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das ist sehr ausschließlich und aus einem reichen Erfahrungsschatz. Möchte eine andere Aussage auch das Ende eines Briefes dazu tun. Im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6 und 7 lesen wir, da geht es um Hochmut und Demut. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Aus der Aussage wird so fantastisch deutlich, dass es dieses sich Sorgen machen, ist mein eigenes Reich. Es ist ein Akt der Demut, zu sagen, Gott, nimm du alles, was mich beschwert, denn ich weiß ja, du sorgst für mich. Auch wieder diese Ausschließlichkeit, alles, was uns beschwert, alles zu ihm. Nicht mein Königreich soll gebaut werden, sondern dein Königreich. Beide Aussagen gehen auf Matthäus 6 zurück. Das ist sicherlich den meisten geläufig. Jesus predigt in der Bergpredigt vom Schätze sammeln und sorgen und genau dieses auch im Kern. Er sagt im freien Text, Gott weiß, was ihr braucht. Ihr Lieben, Gott weiß es, was ihr braucht. Bemüht euch zuerst um seinen Einfluss in eurem Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so drückt Jesus das aus, das heißt nichts anderes. Sucht zuerst den Einfluss Gottes in eurem Leben und zwar durchdrungen in allen Bereichen. Gott weiß, was ihr braucht und er sagt, alles andere, das was ihr braucht, wird euch zufallen, wenn ihr zuerst den Einfluss Gottes sucht. Und immer wieder betont Jesus ja auch seinen Jüngern gegenüber, die Bergpredigt ist ja vor Tausenden von Leuten, das sind nicht nur die Jünger, das sind Menschen, die ganz neu irgendwie mit diesem Vaterherzen in Berührung gebracht werden müssen. Er betont es immer wieder, diesen Vater im Himmel mit seiner Güte, mit seiner Allmacht und dieser väterlichen Versorgung. Auch Bezug aufs Alte Testament, auch Psalm 55 drückt auch dieses aus, wirf all dein Anliegen auf den Herrn, er sorgt für dich, er sorgt für dich. Mein lieber Freund, meine liebe Freundin, wenn du das bis heute noch nicht weißt, dass du in diesen Kreislauf der Liebe zurückerlöst worden bist, dann nimm das heute ganz neu. Alles, was unser Leben ausmacht, ist von Gott und durch Gott und geht wieder zu ihm hin. Von Gott, durch Gott hindurch und durch dich wieder zu ihm hin. Du bist erlöst in diesen Kreislauf der Liebe, in diesen Kreislauf, der dich inspiriert, der dich versorgt. Das ist der Anteil der Herrlichkeit Gottes, den Menschen wieder haben, die an Jesus glauben. Menschen, die das noch nicht tun, die ihr Vertrauen da noch nicht draufgesetzt haben, die haben diesen Anteil der Herrlichkeit noch nicht wieder. Die kämpfen um ihre Existenz. Und es ist so erschreckend, wie viele Kinder Gottes auch noch um ihre Existenz kämpfen. Vor einigen Wochen war ein Ehepaar zu Besuch hier in der Gemeinde, die haben uns einen Zettel in die Hand gedrückt mit Bildern. Die haben das sehr freundlich eingefädelt, so wie man das macht. Nicht einfach aufgestanden als Fremder, was hineingesprochen in die Gemeinde, sondern sie haben das Elke in die Hand gedrückt, haben gesagt, hier dieses Bild, diese drei Bilder, die hatten wir für die Gemeinde. Eines davon war das von einer Person, die in einem Käfig sitzt und die Tür ist offen, aber die Person kommt nicht raus. Das ist sicherlich nicht nur eine Person. Also, um nochmal auf die Gebetswoche zurückzukommen, atmosphärisch war das wahrzunehmen, dass es offensichtlich viele von uns, vielleicht sogar alle betrifft, die in diesem Anteil von der realen Welt, von dieser kampfbetonten Realität drin sind. Die Tür ist längst offen und wir nehmen diesen zweiten Teil der Realität, diese Herrlichkeit Gottes, die nehmen wir nicht. Tja, und jetzt? Das ist ja gut, das zu verstehen und zu wissen. Und was machen wir jetzt damit? Ich gebe euch mal uns allen ein Trainingsprogramm mit auf den Weg. Erstmal für diese Woche. Aber ich hoffe, ab dann für den Rest eurer Zeit. Welchen Schlüssel bediene ich? Nehme ich den Schlüssel von Misstrauen? Verlasse ich mich auf mich selbst, auf andere Leute, auf die Umstände? Oder nehme ich den Schlüssel von Vertrauen? Ich nehme mal den schöneren, größeren, den nehme ich mal für Vertrauen. Übrigens, um in diesem Bild zu bleiben, diese beiden Schlüssel hängen meistens an ein und demselben Schlüsselbund. Und manchmal nehmen wir den einen, und manchmal nehmen wir den anderen. Und ich würde dich mal ermutigen, mach dir doch mal so einen Schlüsselbund mit zwei Schlüsseln. Einer kann ein bisschen hässlich sein und der andere soll ein bisschen schöner sein. Und den klackerst du mal so ein bisschen vor deinen Augen rum. Und dann triffst du ganz bewusst eine Entscheidung, dass du den Schlüssel, der für Misstrauen steht, Gott gegenüber, abmachst von dem Schlüsselbund. Und nur noch den Schlüssel des Vertrauens an deinem Schlüsselbund hast, an dem Schlüsselring. Ganz praktisch, ich möchte dich ermutigen, jeden Morgen für 5 Dinge Dank auszudrücken, die du in deinem Leben hast. Jeden Morgen für 5 Dinge. Wenn wir dieses Lied singen, 10.000 Gründe gibst du mir, dann sind wir eine Weile beschäftigt, jeden Morgen mit 5. Ich habe erst gedacht, 3, nee, 5. 5 Dinge, für die du ehrlich und aufrichtig dankbar sein kannst. Und bitte lass dich inspirieren, dass es nicht, also manchmal ist das immer wieder dasselbe, weil man so staunt über das, was Gott einem gibt. Ist völlig legitim. wenn du staunst über ein fantastisches Geschenk, was Gott dir macht, dann darf das immer wieder vorkommen, solange dein Herz eben davon voll ist. Ja, das ist, muss wirklich eine ganz aufrichtige Geschichte sein, nicht irgendwie sowas abdienen, so Strichliste oder Rechenmaschine, hier 5 Kugeln rüber, okay, heute habe ich die schon. 5 Dinge. Und entscheide dich, nimm vielleicht buchstäblich so diesen Schlüssel in die Hand, den du dir zurechtlegst, einen Schlüssel, entscheide dich, auch an diesem Tag dein Vertrauen auf Gott zu setzen. Dich nicht zu sorgen, weil er für dich sorgt. Diese 2 Dinge, für 5 Dinge dankbar sein, eine Entscheidung, jeden Morgen neu eine Entscheidung treffen. Ich nehme den Schlüssel des Vertrauens zu meinem Herrn in meine Hand. Ich entscheide mich auch an diesem Tag, mein Vertrauen vollständig auf dich zu setzen, Herr. Das hört sich leicht an, aber ich kann dir garantieren, der diesen Schlüssel das erste Mal uns in die Hand gegeben hat, der geflüstert hat, sollte Gott etwa gesagt haben, der wird nicht müde werden, dir diesen anderen Schlüssel des Misstrauens wieder an deinen Schlüsselbund zu hängen. Der wird nicht müde werden. Aber deswegen würde ich den Vertrauensschlüssel als den größeren und schöneren nehmen, der ist mächtiger. Mächtiger. Er wird dir ein Leben mit dem Anteil der Herrlichkeit Gottes aufschließen. Und wenn das nicht am ersten Tag passiert, dann dadurch, dass du ständig und permanent und immer wieder sagst, ich wehre mich gegen Misstrauen, ich entscheide mich für Vertrauen. Ich finde es so fantastisch, wie das im Philipperbrief ausgedrückt ist. Mit Danksagung heißt es hier, Moment, Philippa, in allen Dingen sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das ist diese Kombination, Danksagung, Gebet und Flehen. Gebet und Flehen, ihr Lieben, diese Witwe, von der wir hier geredet haben und für die das hier alles Symbol war, diese Witwe, da steht im Urtext, die schrie ihr Leid zu Elisa. Und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber das ist ein fantastisches Ding in der orientalischen Kultur. Die Leute, wenn sie leiden, sie schreien ihr Leid. Wir sind da alle so verschachtelt und so, das macht man doch einfach nicht. Und höchstens im stillen Kämmerlein, das ist eigentlich was ganz Tolles. Schrei dein Leid, deine Not zum Herrn. Aber indem du das tust und an die richtige Adresse richtest, erschlägt dich das nicht mehr. Und es tackert dich nicht auf den Boden. Jeden Morgen 5 Dinge zum Danken. Jeden Morgen eine Entscheidung. Herr, ich will heute dir vertrauen. Füttere dich mit Wahrheit. Das tun die meisten ja sowieso. Füttere dich mit Wahrheit. Er ist bei dir alle Tage. Das ist diese Wahrheit, die du jeden Morgen auch neu auf dein Herz nehmen darfst. Er ist bei dir alle Tage. Ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und vergegenwärtige dir das. Du hast Anteil an der himmlischen Herrlichkeit. Wir sind gleichzeitig, obwohl wir hier leben in dieser Welt, versetzt an himmlische Orte. Woher sonst haben wir denn Eindrücke von Gott? Woher sonst kommt uns denn durch den Geist Gottes Bibelwort in den Sinn oder Bilder, die wir sehen, gleichzeitig versetzt an himmlische Orte. Das ist eine Realität. Und ich glaube, wenn die meisten von uns das schon jemals gewusst haben, dann denken sie, naja, ich empfinde es gerade so, ob das wirklich so ist. Jeder, der an Jesus glaubt, ist in der Realität dieses Lebens und gleichzeitig im Anteil der himmlischen Herrlichkeit. Du hörst seine Stimme. Lass dich nicht belügen von dem, der da mit dem Misstrauensschlüssel klappert. Du hörst seine Stimme, denn sein Wort sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wie auch immer das geschieht. Durch das Wort von einem anderen Menschen, durch eine Idee, die du bekommst, durch Umstände, durch Träume. Das Spektrum ist riesig. Du hörst seine Stimme. Und ich möchte dich ermutigen in all dem, erweise deinem Gott deine Liebe, indem du das tust, was du hörst. Ich finde es so genial, um den Bogen wieder zu dieser Geschichte mit der Witwe zurückzuschlagen. Diese Witwe erkennt ihre Bedürftigkeit und bleibt aber nicht in ihrem Haus sitzen und weint von morgens bis abends. Die geht nicht zu ihren Nachbarn und beschimpft die Nachbarn, helft gefälligst meinem Mangel ab. Sondern sie wendet sich, indem sie sich an Elisa wendet, wendet sie sich direkt an Gott. Sie vertraut, dass von da ihre Versorgung kommt. Und sie tut, was der Prophet ihr sagt. Völlig abgefahren. Ich weiß gar nicht, ob das in der Kultur so üblich war. Gut, die sind sehr kommunikativ und ich weiß nicht, ich ahne, Gott ist ja manchmal so, dass man da irgendwas überwinden muss, was man tut, was man eigentlich sonst nicht tut. Sie soll zu den Nachbarn gehen, sich die Krüge ausleihen und dann fängt sie an zu gießen. Also der vernünftige Deutsche, ja, der sagt, sag mal, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe hier einen Krug und den soll ich jetzt nehmen und anfangen, der würde erstmal diskutieren und debattieren. Elisa, das kann nicht, also wirklich, meinst du das wirklich? Nee, also ich mach mal, komm, hier jetzt in jeden so ein bisschen und dann, sie macht es einfach. Sie tut, was sie gehört hat. Und wird mit so einem Überfluss beschenkt, dass sie rausgelöst wird aus ihrer Klemme, aus der Schuldenlast nämlich und davon auch noch leben kann mit ihren Söhnen. Nimm diesen Schlüssel des Vertrauens jeden Morgen in deine Hand. Ich bin mal gespannt, am nächsten Sonntag, vielleicht hören wir den ein oder anderen Bericht von Dingen, die sich so ereignet haben in eurem Leben. Wo sich Situationen gelöst haben, die sich jahrelang nicht gelöst haben, wo ihr auf einmal etwas hattet, was ihr gar nicht erwartet. Erwartet alles von Gott. Wir singen hier immer so ein Lied, ich trau dir alles zu. Und ich denke jedes Mal, meint das jeder, der das singt? Ich trau dir alles zu? Das ist super, wenn du das singst. Trau ihm alles zu. Und weißt du, nur das real befreite Leben, also dieses Leben, was auch wirklich in diese Herrlichkeit hinein, in diesen Anteil der Herrlichkeit hinein befreit wird, der übrigens natürlich erst vollendet wird in der Ewigkeit, aber den wir jetzt schon haben, nur dieses komplette Leben aus beiden Teilen, das ist dann tatsächlich total ansteckend. Das ist so ansteckend, dass jeder es haben will. Raus aus dem Käfig. Rein in diese Dimension der Herrlichkeit, die längst für uns da ist, mit diesem Schlüssel von Vertrauen und Gehorsam.